Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rakete im Ohr, dem Podcast des Ideentriebwerks. Für den Release unserer 10. Episode begrüßen wir heute eine ganz besondere Interviewpartnerin. Lisa Marie Fassel, die Co-Founderin von Female Founders und die Mitgründerin unseres ehrenamtlichen Vereins. Seit 2012 ist das Ideentriebwerk eine wertvolle Ressource für die Startup-Szene in Graz. Und ohne dich, liebe Lisa, deine MitgründerInnen und der gesamten Community würden wir heute nicht hier sitzen. Bevor wir ins Interview starten, eine kurze Background-Story der Gründerin.
Lisa Marie Fassel hat im Jahr 2012 das Ideentriebwerk gemeinsam mit Werner Sammer, Marlene Merl und Bernhard Hauser gegründet. Seit diesem Zeitpunkt hat sie sich tief in der Startup-Szene verankert. Im Jahr 2016 gründet sie gemeinsam mit ihrer Co-Founderin Nina Wöss ihr eigenes Unternehmen. Female Founders ist heute eine der Organisationen im Bereich Female Empowerment für Unternehmerinnen und beschäftigt nach unserem aktuellen Stand 16 Personen. Lisa ist ebenso vortragend auf Universitäten in Österreich, Vizepräsidentin der Austrian Angel Investors Association auf der Forbes 30 Under 30 Liste und derzeit Managing Partner bei Fund F.
Hi Lisa, wir freuen uns, dass du bei uns im Studio sitzt. Wir starten zum Auflockern mit einem Fragehagel. Bist du bereit?
Ich fürchte mich ein bisschen, aber ich bin bereit, kann losgehen.
Okay. Workaholic oder Freizeitenthusiastin?
Einfach Workaholic.
Lippenstift oder Absatz?
Lippenstift.
Zuerst denken oder zuerst handeln?
Ei, problematisch. Tendenziell eher zuerst denken.
Unternehmerin oder Investorin?
Aber es muss ein Entweder-Oder sein. Ich finde, das schließt sich nicht aus. Unternehmerin.
Okay, danke.
Super, danke Lisa. Damit starten wir gleich rein in den Hauptteil. Und wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt zu deinen unternehmerischen Errungenschaften kommen, wollten wir ein bisschen am Anfang einen Rückblick geben. Und heutzutage ist ja der Startup-Begriff in aller Munde und jeder kann damit was anfangen. Also wirklich alle Bürgerinnen fast. Und 2012, würde ich mal sagen, war das vor allem in Österreich noch nicht so der Fall. Und da ist ja das Ideentriebwerk gegründet worden und du bist ja auch dabei gewesen und hast es mitgegründet. Und damit auch die Frage, was hat dich eigentlich dazu bewogen oder was hat euch eigentlich dazu bewogen, einen Startup-Verein zu gründen, wo ja nicht einmal diese Awareness so für Startups, sage ich mal, so da war.
Ja. So, ich hole ein bisschen aus, weil ich erzähle diese Geschichte voll gern und ich werde zu selten über das Ideentriebwerk befragt, ehrlicherweise. Also erstens, bevor wir in die Vergangenheit quasi gehen, also ich finde es extrem cool, dass das Ideentriebwerk noch immer existiert und vor allem so gut existiert und so coole Dinge macht, weil als wir gestartet sind 2012, vollkommen richtig, niemand hat das Wort Startup gekannt. Wir vier, Bernhard, Marlene, Werner und ich, haben alle BWL studiert und waren irgendwie so am Ende von unserem Bachelor, Anfang Master, so um den Dreh. Und haben alle in Wirklichkeit diesen Begriff Startup auch nie im Studium gehört. Also wir waren irgendwie gut unterwegs in unserem Studium, haben dann vielleicht die VU Businessplan mit dem Matthias Ruhrig gemacht. Und da ist irgendwie das Thema Businessplan und so aufgekommen. Aber Startup, Technologie, schnell wachsend, Investment, Venture Capital, Business Angel, unheard of in einem BWL-Studium. Und wir haben dann 2012 entschieden, tatsächlich durch Zufall, ein Startup-Event in Graz zu organisieren. Also das Team an Leuten, das organisiert hat, hat es schon gegeben. Bin dann mit dazugekommen, habe die Marlene mit dazugeholt, da haben wir dann Bernhard und Werner im Zuge der Promotion kennengelernt und wir haben das Event promotet. Und das Event war, das weiß ich nicht, ob es gestern war, 12. 13. Juni, circa 2012. Und wir waren davor in Lehrveranstaltungen und haben einfach Werbung gemacht für, wir machen ein Startup-Event. Ein Wochenende, arbeitet an euren Geschäftsideen, findet euch im Team, also so wie der Startup Playground. In Wirklichkeit, damals hat das Format nur anders geheißen. Und wir waren in einem
Ideengarten, oder?
Es war ein Format, das aus Wien gekommen ist. Das war so der Vorläufer vom Pioneers Festival, von Start Europe. Es hat, Startup Live geheißen. Ja. I remember. Und wir waren damals kreativ mit unseren Marketing-Dingen und haben uns total hineingesteigert und stehen halt in diesem Hörsaal und wollen die Leute dazu motivieren, zu diesem Event zu kommen. Und da stehen wir da, Hörsaal komplett voll, also 100 Leute, wahrscheinlich sogar ein paar mehr. Und Marlene und ich sind da so total motiviert am Promoten und wir fragen halt so, wer von euch möchte gern Unternehmerin oder Unternehmer werden? Und da sind halt in diesem Hörsaal drei Leute oder so aufgesagt. Also wirklich so gut wie keiner, wo man gemerkt hat, ja okay, das ist jetzt nicht unbedingt das motivierendste Feedback, das man da kriegt, wenn man das Event gerade promotet. Aber die drei Leute haben sich auch motiviert gefühlt, zum Event zu kommen. Und das war so der erste Meilenstein für uns zu sehen, okay, es gibt schon ein paar Menschen, sehr, sehr wenige damals in Graz, die sich für das Thema Startup interessieren, wissen, was das ist und die was tun wollen. Und bei uns hat eigentlich alles mit dieser Begeisterung dieser Menschen angefangen. Und das kann ich für mich sagen, das ist der Grund, warum ich in der Startup-Szene geblieben bin. Oder warum ich das auch viel spannender gefunden habe, als meinen ursprünglichen Karrierewunsch ins Consulting zu gehen. Weil du hast einfach Leute, die von sich so weit überzeugt sind, dass sie glauben, sie können mit ihrem Produkt, mit ihrer Idee die Welt verändern und was besser machen. Und irgendjemand ist crazy enough, was für dieses Produkt zu zahlen. Ich habe mir gedacht, das ist einfach saucool, ganz ehrlich. Richtig cool. Und nach dem Event war so ein bisschen der Wunsch, vor allem von Matthias, von dem ich schon geredet habe, und auch von Bernhard Weber, man könnte doch was Konstanteres machen, weil ein Event, einmal im Jahr in Graz, eh schön, aber das verändert irgendwie extrem wenig, weil du brauchst einfach Kontinuität, du brauchst was, wo sich die Leute treffen, austauschen, wo Verbindungen entstehen. Und deshalb war die Idee, mach mal was, aber nicht nur quasi nur Event-Setup und auch nicht nur irgendwie regelmäßige Stammtische, sondern echt eine Organisation, die für dieses Thema steht und die vor allem auch so ein neutraler Knotenpunkt ist zwischen den unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren, die es in der Startup-Szene gegeben hat. Und ich glaube, das ist tatsächlich also in der Retrospektive, was gut funktioniert hat, unterschiedliche Organisationen zu verbinden und das Ideentriebwerk als neutralen Player zu positionieren. Außer ihr sagt mir jetzt das Gegenteil, dass es jetzt schon anders ist. Aber ich glaube nicht. Nämlich auch mit einem ganz, ganz frühen Zugang zu diesem Thema, weil es ist halt immer authentischer, wenn die Zielgruppe, die man adressieren will, nämlich Studierende, sich um das Thema kümmert und diesen Verein vorantreibt, versus wenn Professorinnen und Professoren sagen, hey Leute, Unternehmensgründung, urcool, aber die haben noch nie ein Unternehmen von innen gesehen. Und das war in Wirklichkeit der Start zur Organisation. Und sind jetzt ein bisschen ausgeholt. Vielleicht die eher lustige Geschichte. Also das war jetzt so ist es entstanden, das war die Idee, da. Der Name Ideentriebwerk ist, und das ist eine Geschichte, die ich total feier, bei einem lustigen Abend im Parkhaus entstanden, wo wir ganz kreativ gebrainstormt haben und irgendwie auf Ideentriebwerk gekommen sind. Und das freut mich, dass die Rakete auch noch immer da ist, weil die gibt's auch schon länger und die hat uns jetzt ziemlich lang begleitet. Na, so war der Anfang. Also ehrlicherweise, es ist ein bisschen per Zufall passiert, durch Begeisterung richtige Leute getroffen und ein bisschen der Tritt in den Hintern von Matthias und Bernhard.
Cool. Ja, die Rakete, die ist noch immer da. Ja, die ist schon seit immer gleich. Ja, und wie ist das dann weitergegangen? Ihr habt dann eigentlich einmal die Organisation oder den Verein geformt und dann habt ihr wirklich gesagt, wir brauchen ein konstantes Format, wie dann der Ideengarten, glaube ich, ist das erste aufgekommen oder war das schon viel weiter?
Ich glaube, der Ideengarten war das erste. Vielleicht. Mhm. Wir waren ja in der Namensfindung extrem kreativ, ja, und alles hat irgendwie ein ähnliches Logo gehabt, unterschiedliche Farben. Also wir haben viele lustige Abende im Parkhaus verbracht und haben viele lustige Namen für unsere Formate geboren. Und ich glaube, ja, es war der Ideengarten, es war im Rahmen der, ach Gott, dieser Designwoche, die es in Graz gibt. Egal, so ist es passiert, mit unterschiedlichen kleinen Workshops, kleineren Formaten und da war auch so Sessions für einfach Leute, die sich das erste Mal mit dem Thema auseinandersetzen, weil ich finde, um das Thema Startup und Entrepreneurship irgendwie nach draußen zu bringen, brauchst du auch natürlich die Masse und dann aber auch gezielte Angebote für eine kleinere Gruppe, die dann wirklich in die Umsetzung gehen wollen. Und so hat sich ehrlicherweise das eine und das andere ergeben und die ersten Jahre, ich überlege gerade, wie lange ich tatsächlich mit dem Triebwerk war, bis 2015 oder 16, bis ich mit der Uni fertig war, waren einfach absurd, weil es uns total viele Türen geöffnet hat. Und damals war halt in Graz noch weniger los als jetzt. Jetzt kriege ich wahrscheinlich wirklich einen Deckel. Aber dass es halt ein paar Organisationen geben, die irgendwie in Wettbewerb miteinander waren, um die nächste Gründerin, die super ist, den nächsten Gründer etc., was einfach in einem Markt, der so klein ist, wie Graz, gar keinen Sinn macht. Es macht in Österreich keinen Sinn, dass du einfach Wettbewerb zwischen den Akteurinnen und Akteuren hast, sondern es geht eher darum, kooperativ zu arbeiten, einfach zu schauen, dass mehr unternehmerische Aktivität passiert, weil davon haben wir alle was. Das ist Wertschöpfung, das sind Arbeitsplätze, das ist Fortschritt, das ist Innovation am Standort und das ist am Ende des Tages Lebensqualität für dieses Land bzw. für den Standort. Und das war so ein bisschen die intrinsische Motivation, da tatsächlich was zu tun und auch zu schauen, dass Graz und die Steiermark präsenter wird, auch in einem österreichischen Kontext. Weil jetzt, wenn wir uns die Zahlen anschauen, es gibt viele spannende Unternehmen, die aus Graz kommen. Nur Österreich ist halt leider sehr wienzentriert, vor allem wenn es um das Thema Kapital geht. Mhm.
Wenn du so zurückblickst generell auf die Startup-Szene von damals und auf jetzt, wo siehst du jetzt die Unterschiede generell? Also wie ist deine Sicht auf die Entwicklung von der Startup-Szene?
Also grundsätzlich gut. Versuch mit dem Positiven anzufangen. Ich bin eine notorisch unzufriedene Person zu einem gewissen Grad, weil für mich geht es nie schnell genug und es ist nie groß genug. Deshalb glaube ich, wir haben noch super viel Potenzial und mich macht unausgeschöpftes Potenzial fertig. Also das ist echt, wenn ich wo sehe, dass man was machen könnte und es passiert nichts, da werde ich nervös. Und dann muss ich immer schauen, dass ich mich jetzt nicht irgendwie dazu motiviere, was zu tun, weil mein Kalender eh schon so voll ist und weil dann auch meine Co-Kerin drin ganz gern sagt, so Lisa, Fokus. Was auch wichtig ist, und das ist ein bisschen der Part, der für mich so frustrierend ist, und das betrifft aber nicht nur Graz, das betrifft ganz Österreich am Ende des Tages, weil wir haben unglaublich smarte Menschen in diesem Land, die spannende Ideen haben, die wirklich Innovation vorantreiben, die coole Technologien entwickeln, denen es aber oft A, an Kapital fehlt, B, am Zugang zu anderen Menschen, um tatsächlich in die Umsetzung zu gehen und dann halt auch am Zugang zum Markt. Und es ist halt einfach, oder es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass diese Leute, die gute Forschungsergebnisse beispielsweise bringen und sagen, okay, sie gehen woanders hin, weil die Rahmenbedingungen einfacher sind. Und das ist halt echt, vor allem aus politischer Perspektive, hat das schon ein gewisses Frustrationspotenzial für mich, ehrlicherweise. Ich war da ja teilweise ein paar Jahre lang sehr, sehr nah dran. Und da denke ich mir schon, okay, wir könnten so viel machen und wir könnten besser sein, aber wir haben in Österreich irgendwie so ein bisschen das Feeling von, wir finden uns eh damit ab, eh gut zu sein. Und das passt schon. Wir sind nicht schlechter als die anderen, aber besser wollen wir auch nicht sein. Und das ist ein Mindset, das mir ehrlicherweise sehr, sehr fern ist. Und wo ich glaube, so kommt man nicht weiter, vor allem wenn man eine unternehmerische Person ist.
Im österreichischen Standort sagt man immer, dass zum Beispiel das große Kapital fehlt, dass die großen Startups dann, wenn sie größer werden, weg müssen, gehen. Die meisten findest, was fehlt dir noch im österreichischen Startup-Ökosystem, außer das große Kapital jetzt?
So, jetzt krempel ich mir meine Ärmel hoch, jetzt kommt die Liste an Dingen. Kapital, ein Riesenthema, vor allem, wir sehen halt jetzt einen Markt, der sich komplett verändert. Die Finanzierungs- und Investmentszene war vor 2 Jahren, 1,5 Jahren eine komplett andere. Und wir sehen jetzt Unternehmen, die gut dastehen, die eigentlich wirklich eine gute Performance haben, die sich gut entwickelt haben, die wirklich Probleme haben, ihre nächste Finanzierungsrunde zu kriegen. Das heißt, da muss man sich schon fragen, was kann man da machen, weil da... Und da habe ich das Gefühl, die öffentliche Wahrnehmung ist immer nur so ein bisschen Startups sind eh nett. Das ist 2 Minuten, 2 Millionen, ein bisschen Gaudi und sonst nichts dahinter. Na, da geht es um viel, viel mehr. Da geht es um Wirtschaftswachstum, Arbeitsplätze, wie vorhin gesagt. Und ich hoffe, dass die Startup-Szene unter dem aktuellen Setup und den Rahmenbedingungen, die es leider gibt, nicht zu sehr leidet. Das heißt echt diese Finanzierungsrunden, die einbrechen, das Kapital, das einfach weniger vorhanden ist etc. Aber ich glaube, das könnte man prinzipiell auch als Möglichkeit sehen. Also ich versuche grundsätzlich eher Dinge als... weniger als Problem oder Herausforderung zu sehen, sondern als, okay, da gibt es einen potenziellen Lösungsweg, also den Zugang dazu ein bisschen zu verändern. Und da gibt es Hebel, die man setzen könnte. Auf politischer Ebene gibt es einiges zu tun. Also ich glaube, Anreize zu schaffen, damit Kapital mobilisiert wird, nur immer ein Riesenthema. Das Thema Mitarbeiterinnenbeteiligung, weil ich finde, und ich glaube, da sind sich wahrscheinlich viele Leute einig, wenn Menschen ihre Arbeitszeit committen zu einer spannenden Idee, zu einem Unternehmen, wo Risiko mit dabei ist, dann sollen sie auch an der potenziellen Upside partizipieren. Das heißt, die sollen auch, so wie die Gründerinnen und Gründer oder die Investorinnen und Investoren, was davon haben, wenn das Unternehmen erfolgreich wird und wenn es dann einen Exit gibt. Das heißt, das ist so ein Thema, das hoffentlich bald adressiert wird und hoffentlich bald umgesetzt wird. Aber ich glaube, das wäre cool, auch um einfach Talent nach Österreich zu bringen oder in Österreich zu halten. Und ich glaube sonst, aber wenn wir uns den Uni-Bereich anschauen, da gibt es auch noch was zu tun, weil wir haben unglaublich tolle Forscherinnen und Forscher, die spannende Ideen haben, an coolen Technologien arbeiten und viel davon verschwindet halt irgendwo in den Untiefen einer Universität. Und das ist einfach ein ungenutztes Potenzial, das man eigentlich super gut kommerzialisieren könnte.
Du hast da, ich muss den jetzt einmal ein bisschen weit wegkommen, aber ich muss den einmal zum Start zurückbringen. Was waren, du hast gesagt, am Anfang habt ihr Startschwierigkeiten gehabt, dass zum Beispiel die Awareness noch nicht ganz da war auf den Unis. Das ist natürlich logisch, wenn Startup den Begriff Startups noch nicht kennt. Was war noch eine Schwierigkeit, den Verein zu starten am Anfang? Oder ist es alles hopp-drop losgegangen?
Es ist ehrlicherweise ganz gut losgegangen, weil wir Gott sei Dank mit Bernhard und Matthias einfach auch 2 Leute gehabt haben, die uns echt an der Hand genommen haben und die uns einfach total viele Türen geöffnet haben. Und ich glaube, das war auf der einen Seite ein bisschen ein Erfolgsfaktor, dass wir jung und naiv waren, um es sehr plakativ zusammenzufassen und einfach mit vollem Elan, Selbstbewusstsein hingegangen sind und gesagt haben, liebe Leute, die Welt verändert sich, wir wollen selber unternehmerisch aktiv werden, unser Umfeld will das, der Standard muss sich auch entsprechend verändern. So, also das heißt, dieser Elan prinzipiell gut, wenn du dann halt altgediegenen, vor allem Politikerinnen, Wirtschaftsvertreterinnen etc. gegenüber sitzt, die fragen sich halt so, Entschuldige, was wollt ihr da? Und der Bernhard und ich, wir haben da einen Termin gehabt und ich hoffe, er hört sich diese Podcast-Folge an. Also der Bernhard, weil dann kann er auch drüber lachen. Wo wir echt, also Co-Founder Bernhard Hauser, wo wir einen politischen Termin gehabt haben und damals wollten wir total gern einen Coworking-Space in Graz eröffnen. Weil er 2012 oder ich glaube es war 2013, war das Thema Coworking noch nicht so präsent. Das heißt, die ganzen Spaces, die man jetzt kennt, hat es alle noch nicht gegeben. Und es hat aber diesen Wunsch gegeben von Unternehmen, sich einfach einen innovativen Platz zusammenzufinden und Austausch zwischen den Gründerinnen und Gründern zu haben. Mit dieser Idee sind wir zu einem hochrangigen politischen Vertreter gegangen. Und in diesem Termin sind wir gesessen und er hat uns wirklich null ernst genommen. Der hat uns mit Du angesprochen, komplett despektierlich. Also das war echt, das war physisch unangenehm, total herablassend. Weil ich mir echt gedacht habe, okay, ha. Und wir sind dann beide ausgegangen aus dem Termin, Bernhard und ich. Und wenn man uns beide kennt, wir haben grundsätzlich eher ein großes Selbstbewusstsein. Damals vielleicht noch nicht so groß wie jetzt, aber trotzdem. Und uns hat dieser Termin so fertig gemacht, weil wir uns echt gedacht, okay, wir lassen das jetzt bleiben. Wo man echt sieht, wie schnell das Feedback von einer Person, die vielleicht auch in der Öffentlichkeit ein gutes Standing hat, wie schnell das eigentlich total viel Elan und Energie vernichten kann. Nämlich von einem Moment auf den anderen. Wir haben uns Gott sei Dank nicht unterkriegen gelassen und wir haben unterkriegen lassen, wenn wir es echt als, in Wirklichkeit so als Inspiration, ist vielleicht nicht das 100% richtige Wort genommen, aber einfach zu sagen, wenn wir mal in so einer Position sind, dann machen wir das anders, weil wir behandeln Leute einfach anders und wir haben Werte und egal wer da kommt, ob das eine Studierende ist, ob das irgendwie jemand ist, der schon 15 Jahre im Business ist, es ist egal. Es geht darum, was für Ideen hat diese Person, was treibt diese Person an, was sind die Werte und ist das eine gute Person oder nicht und alles andere komplett egal. Und das war echt so ein prägender Moment, der einfach tatsächlich genau das in mir ausgelöst hat, dass ich mir gedacht habe, okay, was ist eigentlich wirklich wichtig und was ist in einem zwischenmenschlichen Kontext, auch wenn es Business ist, wichtig. Und das begleitet mich ehrlicherweise heute noch.
Genau, das Wichtigste in einem Verein sind ja auch die Menschen und deren Antrieb und deren Vision dahinter, so wie du eben auch schon gerade wundervoll zusammengefasst hast. Und ich wollte einfach nochmal fragen, was war wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass ihr gemeinsam mehr bewegen wolltet und da, wie hat sich das dann einfach so entwickelt, dass die einzelnen Teams schon langsam entstanden sind und wie waren die ersten Teamsitzungen und die ersten Mitglieder und so weiter. Also vielleicht kannst du uns da noch kurz einen Rückblick geben.
Voll, ich finde es total schön, über die Vergangenheit mit Intrebwerk zu reden, ehrlicherweise, weil die macht das irgendwie selten und es war einfach eine gute Zeit und damit kann man es wahrscheinlich gut zusammenfassen, weil wir haben echt das Gefühl gehabt, wir sind da an was dran. Und wir verändern was und wir tragen irgendwie was bei und wir helfen Menschen bei der Umsetzung von dem, was sie machen wollen, bei dem, was sie antreibt. Und ich finde, das ist eigentlich das schönste, most rewarding Gefühl, das man haben kann, wenn man andere Menschen dabei unterstützt, ihren Purpose irgendwie zu finden und den auch umzusetzen und das nicht nur auf einem extrem theoretischen Level zu machen, sondern echt as hands-on, wie es irgendwie geht. Ehrlicherweise damals keinen Plan gehabt, was wir machen. Also wie es halt auch klassisch beim Start von Initiativen ist, du machst halt einfach. Und das ist ja bei jedem Startup so. Und jeder, der sagt, das ist anders und alle haben einen Plan, was sie tun, das ist not the case. Also wir haben einfach gemacht. Wir haben so viel Spaß gehabt. Also wir haben absurdeste Situationen miteinander erlebt. Und das war einfach immer lustig. Auch wenn es irgendwie manchmal tough war, weil klar, wenn sich neue Teams finden, dann gibt es auch Diskussionen. Wer macht was? Was passiert, wenn eine Person den Job eigentlich nicht macht? Was hat das für Konsequenzen etc. Meine Lieblingsdiskussion war, und wir haben unser erstes Büro unweit von da gehabt, in der Jakoministraße tatsächlich, und es ist darum gegangen, was stellen wir in dieses Büro hinein? Und der Bernhard hat sich so eine fetzen hässliche Lampe ausgesucht, sowas war wirklich, also sowas habe ich noch nie gesehen, das war glaube ich das erste Mal, dass wir uns wirklich gefetzt haben, weil so über klassische Business-Dinge da wir immer gut reden können, aber wenn es dann um sowas gegangen ist, das war ein leichtes Eskalationslevel. Aber da hat man schon gemerkt, okay, was sind die Prioritäten, wer brennt wofür? Und ich glaube, das war für mich persönlich eine super wichtige Erfahrung, weil man lernt halt tatsächlich nur on the job, wenn man mit anderen Menschen zu tun hat und man lernt, wie die tickt und man erkennt auch, was kann man denn selber? Weil ehrlicherweise damals und auch während dem Studium, also ich habe BWL studiert, habe ich mir gedacht, ich mache Marketing, Kommunikation. Das sind die Themen, die mich bewegen und definitiv nichts, was irgendwie mit Finance, Zahlen etc. zu tun hat, weil kann ich nicht. Ich habe dann aber relativ bald erkannt, dass mir dieses grundsätzliche strategische Thema total viel Spaß macht. Der Blick in die Zukunft, gleichzeitig auch mit Kombination von tatsächlich Hands-on-Umsetzung, dass mir das Repräsentieren Spaß macht und eine Verantwortung übernehmen. Und so hat das ja, glaube ich, jeder für sich in einem kleinen Team, am Anfang zu viert, dann ein bisschen größer, erkannt. Und so ist man ein bisschen in eine Rolle reingewachsen, die sie wahrscheinlich auch jetzt noch durchziehen zu den Jobs, die wir jetzt haben. Das heißt, das war für uns alle eine extrem prägende Erfahrung. Und jetzt so diese erste leichte unternehmerische Erfahrung im Sinn von, okay, du übernimmst Verantwortung für einen Verein, das ist nicht nix, vor allem wenn dir Leute Geld geben für deine Leistungen, plus du übernimmst einfach Verantwortung für Menschen. Und das war wahrscheinlich so die erste Führungserfahrung, die wir alle gehabt haben und die ganz, ganz essentiell war und was natürlich auch zu einem gewissen Grad ein Luxus ist, das einfach schon in so jungen Jahren und während dem Studium machen zu können.
Ich würde das absolut unterstreichen. Ich habe letztes Jahr selber der Präsident sein dürfen vom Ideentrip und habe auch gemerkt, ich habe vorher jetzt nicht Führungserfahrungen so viele sammeln können, aber es war so schön, das war, ich sage immer, wie bezeichnet wie eine Spielwiese, wo du einfach alles so schnell lernen kannst. Und das war wirklich super. Du hast da jetzt natürlich, der Verein ist gewachsen und jetzt sind wir dann 30 Mitglieder gewesen und dann hast du wirklich wie ein kleines Unternehmen da zu managen gehabt. Also da muss ich echt unterstreichen, da hat man viel dazu lernen können.
Ja, und wie du sagst, es kann halt relativ wenig passieren, ja, ehrlicherweise, weil es ist natürlich nicht so ernst, wenn du jetzt ein Startup baust und dir gibt irgendjemand 1 Million Euro und die Leute wollen ihr Geld wieder zurückhaben, sondern die sehen schon, okay, das ist eine studentische Organisation und du kannst dir einfach austoben und du kannst einfach machen, du kannst herausfinden, was will ich eigentlich. Und ich finde gerade, das ist in Kombination mit einem Studium eine Zeit, die einfach nicht mehr zurückkommt, einfach zu erkennen, was will man denn eigentlich und was macht einem Spaß und welche Richtung will man tatsächlich gehen.
Genau, jetzt noch zu deiner Person. Wie ist denn eigentlich dein Interesse für Entrepreneurship entstanden? Durch was ist das geweckt worden? Würdest du sagen, dass das Ideentriebwerk schon grundsätzlich der Startschuss war für deine Karriere und deine Zukunft?
Also ich würde ja voll gern sagen, ich habe das schon als 5-Jährige gewusst, dass ich Unternehmerin werden will. Es war überhaupt nicht so. Und das war, glaube ich, das Letzte, was ich mir hätte vorstellen können, weil auch diesen Begriff Unternehmertum, der war einfach nicht existent, sondern als ich aufgewachsen bin, waren so klassische Karrierewege irgendwie da. Und für mich war eigentlich das Ziel, und deshalb habe ich mir für BWL entschieden, ins Consulting zu gehen, also zu einer großen Unternehmensberatung. Und ich habe aber gewusst, schnell studieren ist wichtig, Ausland ist wichtig, gute Noten sind wichtig und eine Aktivität außerhalb der Universität. Und dann habe ich bei einer Geburtstagsfeier von einer meiner Studienkolleginnen und Freundinnen mit einem Freund gesprochen und habe ihn gefragt, hey, ich würde mich eigentlich ganz gern engagieren, hast du Ideen, wo das sein kann? Und dann hat er mir von der Organisationsgruppe, von diesem Startup-Event erzählt, von diesem Startup Live, das ich vorher erwähnt habe, und er hat gesagt, hey, wir suchen eh noch Leute, schau dir das mal an. Und dann habe ich die kennengelernt, eine absurde Gruppe von Menschen, die jetzt alle super erfolgreich sind in dem, was sie tun, international Karriere gemacht haben, weil einfach gewusst habe, der Vibe passt irgendwie. Wieder zu dem Zeitpunkt keinen Plan gehabt, ob es ein Startup ist, keinen Plan gehabt von diesem Event, nicht die Idee, dass das irgendwie was Langfristiges wird, sondern wieder Menschen cool gefunden, Spaß mit denen gehabt. Und habe da eigentlich eine Person in dieser Gruppe gehabt, die Marlene, die da auch extrem unterstützend war und mich gepusht hat, die ist irgendwie 2-3 Jahre älter oder so, also ich hatte schon mehr Erfahrung. Und die hat auch offensichtlich was in mir gesehen, was sie sich gedacht hat, okay, das ist spannend. Und dann haben wir halt das Event organisiert, ein super Wochenende miteinander gehabt und so ist es passiert. Und mir hat diese Begeisterung der Leute total mitgerissen, weil ich habe mir Consulting zu dem Zeitpunkt intensiver angeschaut, war im Circle of Excellence aktiv, den wahrscheinlich ihr beide kennt und viele der Zuhörerinnen und Zuhörer, und habe dann meine ersten Touchpoints mit dem Consulting gehabt und habe dann den direkten Vergleich gehabt und mir gedacht, wenn ich mir aussuchen kann, was für eine Art von Person will ich werden? Will ich so, das ist jetzt ein bisschen Talking Stereotypes, I know, aber will ich so eine Person werden wie diese Consultants, die ich da kennengelernt habe, oder will ich so eine Person werden wie diese Startup-Gründerinnen oder Gründer, dann ist es immer Startup-Gründerinnen oder Startup-Gründer. Weil mir diese Persönlichkeit, dieser Zugang zur Welt, dieses visionär, hands-on, kreativ, ein bisschen crazy sein, total angesprochen hat, weil mir das wahrscheinlich so fremd war und weil ich gemerkt habe, das ist was ich gern hätte, das sind Qualitäten, die ich irgendwie ganz gern hätte. Und so ist es irgendwie losgegangen. Und so handelt man sich dann durch, lernt immer mehr Leute kennen, denkt sich, okay, das ist cool. Und vor allem sieht man, wenn die das machen, wenn die das irgendwie mit 22, 23 machen, warum kann ich das nicht machen? Und das war so der Ansporn.
Jetzt schon einmal weg vom Ideentriebwerk und von dem Rückblick ein bisschen hin zu deiner jetzigen Position. Wir überspringen natürlich jetzt, glaube ich, einige Positionen bei dir, aber sonst wird man da ein bisschen länger sitzen. Und ich glaube, den Zuschauerinnen interessiert ja am meisten, was machst du jetzt? Was ist deine Position? Und du bist ja gerade Managing Partner beim Fund F. Vielleicht einfach ganz grundsätzlich einmal, was ist der Fund F und was machst du da drinnen?
Also Fund F ist ein Venture Capital Fonds, das heißt ein Risikokapitalfonds, der in digitale, skalierbare Unternehmen investiert aus ganz Europa. Was für uns wichtig ist, wir investieren nur in Teams mit mindestens einer Frau, die auch Decision-Making-Power hat. Das heißt, die wirklich Anteile am Unternehmen hat und Entscheidungen für das Unternehmen mittreffen kann. Das heißt, was machen wir? Wir haben Kapital eingesammelt von Privatpersonen, von Institutionen, von Unternehmen und das investieren wir in ein Portfolio an Startups. Das heißt, wir suchen in ganz Europa nach spannenden Unternehmen, die hauptsächlich im Gesundheitsbereich, das heißt Health Tech, Fintech, Climate Tech und HR und Talent aktiv sind, analysieren die, screenen die und geben denen dann zwischen 100 und 400.000 Euro in der Hoffnung, dass sie irgendwann groß erfolgreich werden, nächste Finanzierungsrunden bekommen und irgendwann diesen Exit. Und den Rückfluss kriegen dann unsere Investorinnen und Investoren wieder zurück.
Okay, und was ist da jetzt genau deine Position darin?
Meine Position genau ist, Managing Partner zu sein, wie du schon gesagt hast. Das heißt, meine Co-Gründerin, die Nina Wöss, die vorher bei Speedinvest war und ich, haben diesen Fonds komplett aufgesetzt. Das heißt, das rechtliche Setup, haben das Fundraising gemacht. Das heißt, haben Menschen überzeugt, uns Geld zu geben. Das ist in Wirklichkeit ein bisschen vergleichbar mit dem Fundraising für ein Startup, ehrlicherweise. Das heißt, auch da geht es darum, Menschen zu erzählen, okay, was ist die Idee? In unserem Fall dieser Fonds. Was passiert mit dem Kapital? Wo geht es hin? Was ist die These? Und vor allem, wer ist das Team? Das heißt, viele der Menschen, die uns Geld gegeben haben und aktuell verwalten wir 12,4 Millionen, die glauben daran, dass wir gute Investmententscheidungen treffen, dass wir spannende Unternehmen finden und dass wir es schaffen, diesen Unternehmen zu helfen, erfolgreich zu werden. Das Ganze basiert auf der Organisation, die wir davor gegründet haben, namens Female Founders. Ist mittlerweile das größte Ökosystem zum Thema Female Entrepreneurship in Europa. Und ist für uns eine gute Quelle, um Unternehmen zu finden. Und unsere große Idee war es, Frauen von dieser ersten Idee, ich sage das jetzt sehr plakativ, Startups sind spannend, sind cool, ich würde mich gerne damit assoziieren, über die Gründung des Unternehmens bis zum Aufbau, Fundraising und dann hoffentlich so weit zu begleiten, dass sie irgendwann wieder zurückkommen in dieses Ökosystem und wieder Kapital in den Fonds einzahlen. Und das hat sich jetzt innerhalb der letzten 6, 7 Jahre ganz gut etabliert und Nina und ich haben dann Ende 2021 entschieden, jetzt kommt der Fonds, um einfach einen weiteren Hebel in diesem Thema zu setzen, weil am Ende des Tages die Menschen, die das Geld verwalten, entscheiden, was die Technologien sind, die wir morgen verwenden. Und für uns ist es A wichtig, dass das Technologien sind, die das Leben von Menschen besser machen, das heißt keine minimalen Prozessoptimierungen, die niemand braucht, sondern echt Technologien, die dazu beitragen, dass wir ein gutes, gesundes, glückliches Leben auf einem guten Planeten leben können. Und auf der anderen Seite, dass diese Technologie von Menschen gebaut wird, die divers sind, damit man auch eine entsprechende diverse Userinnengruppe adressieren kann.
Kannst du ein bisschen genauer auf das Portfolio noch eingehen und sagen vielleicht, vielleicht wer da drin ist, du hast die Bereiche schon gesagt, aber ihr seid jetzt auch noch, ich glaube, jetzt seid ihr jetzt 5, 6 Monate tätig mit dem Fund F. Ja. Wie läuft's? Es ist ja gerade eine sehr, sagen wir mal, krisenbetonte Zeit, also ist ja für dich auch nicht das Einfachste, jetzt Kapital zu vergeben und ja, also deine Einblicke vielleicht dazu.
Voll. Also das Portfolio ist aktuell noch überschaubar. Wir haben jetzt eine Beteiligung, die wir im Dezember gemacht haben, 2 Beteiligungen, die wir gerade abschließen, auch aus diesen 4 Kernbereichen, die ich vorher gesagt habe, die für uns besonders relevant sind. Wir haben, und das ist das Gute an unserem Timing, weil auch da im Kontext von einem Fonds, Timing ist alles, wir haben das Glück, dass wir jetzt erst anfangen zu investieren. Das heißt, unsere Unternehmen sind so früh, weil wir machen hauptsächlich Pre-Seed, das heißt wirklich erste Finanzierungsrunde in den meisten Fällen, dass die jetzt gerade erst am Aufbau sind. Das heißt, wir haben nicht diese großen Portfoliounternehmen, die jetzt händeringend Finanzierung suchen. Das heißt, da fällt schon mal ein Teil der Arbeit weg, der, glaube ich, vielen Fondsmanagerinnen und Fondsmanagern aktuell wirklich viele Kopfschmerzen macht. Wir haben auch kein Startup gehabt, das von dem Silicon Valley Bank Drama betroffen war, was auch super ist. Weil auch das, also wenn einem Portfoliounternehmen, wenn da irgendwas passiert und wenn sie die Leute Sorgen machen und nervös werden, dann werde ich ehrlicherweise, nervös ist zu wenig gesagt, aber ich leide mit den Leuten. Weil diese Gründerinnen und Gründer stecken ihre ganze Energie, ihre gesamte Zukunftshoffnung in diese Unternehmen und da zu sehen, dass das von einem Tag auf den anderen vorbei sein kann, wie es bei Leuten in meinem Umfeld war im Kontext der Silicon Valley Bank, was sie die für Sorgen gemacht haben, das ist einfach so zart. Das kann sich niemand vorstellen, wie schlimm das ist, wenn du dir heute überlegst, dass du potenziell morgen dein ganzes Team rauswerfen musst, weil du es einfach nicht finanzieren kannst. Also diesen Headache haben wir nicht, das ist gut. Die Zeiten aktuell zum Investieren sind tatsächlich sehr spannende, weil die Bewertungen niedriger werden, weil alles natürlich noch immer schnell geht, aber nicht so schnell wie die letzten 2 Jahre. Das heißt, es ist ein bisschen Tempo raus. Das gibt uns auch die Möglichkeit, unser Team zu etablieren. Wir sind jetzt zu 5 aktuell in unserem Fondsteam, was für einen Fonds von unserer Größe relativ groß ist. 4 Menschen im Investment-Team, eine Person, die Operations macht. Und so beobachten wir ein bisschen, was der Markt macht, schauen uns ein paar 100 Unternehmen pro Quartal tatsächlich an und suchen uns die besten raus, sehen, dass vor allem diverse Teams aktuell schon in einer guten Position sind, weil es tatsächlich Studien gibt, die belegen, dass gender-diverse Teams, das heißt Teams mit mindestens einer Frau, nachhaltiger, resilienter sind, besser performen. Das heißt, gerade in unsicheren Zeiten und gerade in Krisenzeiten sind genau die Unternehmen in Wirklichkeit die, in die du investieren willst. Das heißt, da stehen wir mit unserer Investment-These, das heißt mit unserer Strategie sehr, sehr gut da. Und das ist aber, was wir gerade im Fundraising erleben, weil wir sind nur bis Ende des Jahres tatsächlich im Fundraising, wollen auf 20 Millionen auffüllen. Da merkt man auch, dass das Interesse, obwohl die Interest Rates steigen, das ganze Thema Kapitalmarkt ein bisschen komplexer wird. Die Leute interessieren sich immer mehr für das Thema Venture Capital, vor allem für die Fonds, die wirklich eine starke, sehr impactgetriebene These haben.
Um nochmal ganz kurz zu euren Werten zurückzukehren, du hast ja schon sehr oft gesprochen darüber, dass es euch wichtig ist, Gender Diversity in Unternehmen zu sehen. Jetzt wollte ich dich fragen, was bedeutet Female Empowerment für dich?
Also, das ist tatsächlich meine höchstpersönliche Definition, weil wir uns natürlich auch die Frage stellen, warum stehen wir jeden Tag in der Früh auf? Weil was man ehrlicherweise schon sagen kann, ein Unternehmen zu gründen, sei es jetzt Female Founders oder jetzt der Fonds oder jede andere Form von Unternehmen, bedeutet Rollercoaster Ride täglich, mehrmals täglich im Worst Case. Also Montag, Dienstag sind bei uns meistens die Tage, wo es wirklich up and down geht, stündlich im Worst Case, wo man sich schon manchmal die Frage stellt, Alter, warum? Und was kann eigentlich noch passieren? Vor allem wenn du, und wir machen Female Founders Vollzeit seit 1. März 2020. Das heißt, wir kennen nur Krise. Es ist zuerst Corona gekommen, dann ist die Ukraine-Krise gekommen und jetzt ja die Marktsituation, wie sie ist. Das heißt, das war eigentlich die letzten 3 Jahre ständig irgendwie mit schwierigen Situationen umgehen. Und das zehrt schon an der Energie, ehrlicherweise. Und wenn man nicht weiß, was die Werte sind, was die Vision ist und was einen antreibt, dann wird es ehrlicherweise extrem schwierig. Deshalb ist das etwas, was wir relativ früh bei den Unternehmen abchecken, mit denen wir arbeiten. Was treibt sie an und warum wollen sie das machen? Ist es nur das große Geld, was sie wahrscheinlich nicht zum Erfolg bringen wird, oder ist es tatsächlich eine ganz starke intrinsische Motivation, was zu verändern? Bei mir persönlich, relativ simpel, ist es, dass ich für mich erkannt habe, dass ich gern was dazu beitragen würde, dass Frauen, und das definiert für mich so ein bisschen das Thema Female Empowerment, schneller die Möglichkeit haben, das zu machen, worauf sie Bock haben und so zu leben, wie sie Bock haben. Weil ich komme aus einem Setup, ein sehr vorteilhaftes Setup, weil ja, ich habe studieren können, meine Eltern geht's gut. Ja, das heißt, die haben mir viele Dinge ermöglicht, aber ich war bis zu dem Zeitpunkt, wo ich mit dem Thema Unternehmertum zu tun hatte und da selber die Verantwortung für Dinge wie das Ideentriebwerk übernommen habe, eine komplett andere Persönlichkeit. Also sehr introvertiert, sehr ruhig, nicht auffallen, extrem zurückgezogen und vor allem nicht zeigen, dass man ambitioniert ist oder dass man erfolgreich sein will. Und diese Erkenntnis, dass das schon auch was sein kann, was positiv ist und vor allem für Frauen was ist, was positiv ist und dass man durchaus erfolgreich sein darf, dass man Geld verdienen darf, dass man sich selbst verwirklichen darf, das ist ein Learning, das ich ehrlicherweise gern früher gehabt hätte oder einfach gern von Anfang an in meinem Leben gehabt hätte. Und mein großes Ziel ist es, dazu beitragen, dass andere Frauen, junge Frauen, Mädchen, sich das früher erlauben, so zu leben, wie sie tatsächlich wollen. Und das kann jede Form sein. Das kann Karriere sein, das kann Familie sein, was auch immer, aber einfach dafür einzutreten und sich das einzugestehen und das dann auch umzusetzen.
Also würdest du sagen, dass das dein Hauptbeweggrund war, warum du dich bis heute noch für Unternehmerin aktiv einsetzt?
Definitiv. Dann ist halt dazukommend die Erfahrung in der Startup-Szene und die Startup-Szene und vor allem die Investment- und VC-Szene wird halt dominiert von Männern. Und ich glaube, gute Entscheidungen werden dann getroffen, wenn Menschen mit unterschiedlichen Blickwinkeln, unterschiedlichen Background, unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Geschlechtern zusammenkommen. Und das ist schon, dass es mir tatsächlich sehr, sehr antreibt, weil ich glaube, wir haben so viele Herausforderungen auf unserer Welt. Versuchen das wieder als Herausforderung, nicht als Problem zu framen. Die können gelöst werden, nur man muss halt wollen. Und ich glaube, das Ziel ist es, möglichst viele Menschen dabei mitzunehmen und mit den Lösungen, die man anbietet, nicht dazu beizutragen, dass einfach dieser Spalt oder dieser Divide zwischen Gesellschaftsschichten etc. noch größer wird.
Du hast jetzt schon öfter erwähnt, die Krisen. Du bist eigentlich mit Female Empower, Female Founders reingestiegen in eine Krise. Dann sind sehr viele Krisen auf uns zugekommen. Und es ist jetzt auch, du hast gesagt, ihr screens ja auch im, hast du gesagt, im Quartal, glaube ich, 100?
Mehrere hundert, ja.
Ja, das heißt, habt ihr jetzt in den letzten 6 Monaten, lauft ihr der Fund F da ein bisschen auf andere Werte langsam gewechselt oder schaut ihr jetzt auf was anderes mehr? Vermutlich schon, ob sie Revenue positiv jetzt gleich einmal sein, weil man sagt ja, früher hat man nicht so auf das geschaut, sondern mehr auf dem Wachstum. Oder habt ihr da gemerkt, dass ihr da vor allem jetzt auf was andere Werte schaut?
Also ich glaube, wir gar nicht mal so, weil uns das Thema schon immer wichtig war, gibt es ein Business Model, das irgendwie Sinn macht. Weil, und das darf ich Gott sei Dank an ein paar Universitäten und Fachhochschulen mittlerweile unterrichten, das Thema Early Stage Financing etc. Externe Finanzierung ist eh gut und schön, aber es muss halt ein Geschäftsmodell geben, das schon zumindest die Aussicht bringt, dass man damit Geld verdient. Weil wenn Leute nicht dafür bereit sind, Geld zu zahlen für ein Produkt, dann braucht das Produkt niemand. It's as easy as that. Und deshalb, das merkt man schon, wenn man sich die VC-Szene anschaut, da ist einfach so viel Geld im Markt gewesen und die Leute sind halt coolen Ideen und spannenden Menschen nachgerannt, extrem viel Freundelwirtschaft und man hat einfach Geld auf Themen gehaut, mit der Aussicht, dass es vielleicht irgendwann mal spannend wird, aber hat irgendwie vergessen, hoppala, der Sinn von Unternehmen ist, Geld zu verdienen und tatsächliche Probleme zu lösen, für die Menschen Geld ausgeben. Und das merkt man schon generell im Markt. Das heißt, jeder Venture Capital Fonds, bei Business Angels bin ich ehrlicherweise ein bisschen kritisch, ob die das tatsächlich hinterfragen, aber viele von ihnen, aber jeder Venture Capital Fonds stellt aktuell die Frage, wie schnell kann das Modell geändert werden auf Profitabilität? Wie lange dauert es? Ich meine, in unserer Phase, Pre-Seed, da muss man mal schauen, dass die Leute überhaupt ein Produkt bauen und einen MVP irgendwie tatsächlich hinbekommen und Kundinnen und Kundenfeedback einholen. Aber das ist tatsächlich ein Thema, das sie präsent haben. Mittlerweile, das merkt man in den Calls, weil wir machen ganz zum Anfang, wenn wir ein spannendes Unternehmen sehen, schauen wir uns das Pitch-Deck an. Das dauert tatsächlich im Schnitt 2,5 bis 5 Minuten, je nachdem, weil so schnell sollte man auch erfasst haben, worum es geht. Das heißt, wichtiger Hinweis für alle Gründerinnen und Gründer da draußen, Pitch-Deck bitte so gestalten, dass ein VC-Fonds das er tatsächlich schnell erfassen kann. Und wenn wir dann sehen, das ist spannend, haben wir einen Call mit den Leuten. 30 Minuten und da sollte man dann echt einen guten Einblick kriegen, worum geht's, was ist das Business etc. Und die meisten Leute sagen dann schon in dem ersten Call, das ist unser Wachstumsplan, das ist das, was wir eigentlich wollen, wenn wir die Finanzierung kriegen, wenn die nächste Runde kommt etc. Aber wir können auch jederzeit in Wirklichkeit langsamer wachsen und einfach schauen, dass wir uns stärker aus dem Cashflow finanzieren.
Lisa, du bist seit Oktober 2022 als Investorin tätig und auch im Magazin Forbes 30 Under 30 gelistet. Du hast bereits vielen innovativen Köpfen verholfen, ihre Ideen umzusetzen, das ist ganz klar. Jetzt stellt sich aber für uns die Frage, wie geht's bei dir weiter? Mit welcher Perspektive blickst du in die Zukunft?
Ah, ich muss gestehen, ich hasse Zukunftsfragen, weil ich finde, das ist immer so easy zu sagen für den Fonds und wo geht die Reise hin. Fangen wir mal mit dem Fonds an, weil es ist tatsächlich gefühlt easy, bis Ende des Jahres Ziel Fundraising. Also das ist aktuell auch meine Hauptbeschäftigung, mit Leuten reden und ihnen zu erzählen, was wir machen mit dem Fonds, warum das wichtig ist. Und warum das vor allem wichtig ist, dass mal andere Menschen Geld allokieren können und entscheiden können, wer die nächste Finanzierungsrunde bekommt. Das heißt, da ist das Ziel, auf 20 Millionen zu kommen und eben entsprechend ein Portfolio aufzubauen. Das heißt, heuer stehen 8 Beteiligungen am Plan. Das heißt, mit den 2, die jetzt dazukommen, haben wir dann noch 6 Tickets offen. Das heißt, das Team arbeitet gefühlt Tag und Nacht daran, sich spannende Unternehmen anzuschauen. Das ist mal auf Fundseite. Wenn wir weiter in die Zukunft schauen mit dem Fonds, dann wird dieser erste Fonds, den wir gemacht haben, irgendwann mal auslaufen. Das heißt, die Logik ist, dass man einen abgeschlossenen Fonds hat, 4 Jahre investiert, dann deinvestiert. Das heißt, früher oder später, wahrscheinlich in 2 bis 3 Jahren, kommt dann der nächste Fonds, der hoffentlich dann größer wird als der, den wir jetzt raisen. Auf persönlicher Ebene, ich glaube, ich bin eine sehr impactgetriebene Person. Das heißt, mir geht es jetzt nicht per se darum, den tollsten Fonds der Welt zu bauen. Das ist not the purpose at all. Ich würde gern mit wirklich Gründerinnen und Gründern zusammenarbeiten, die wirklich einen positiven Beitrag zur Welt leisten wollen. Das heißt, ich freue mich ja schon drauf, wenn ich wieder weniger Fundraising mache und mehr tatsächlich mit den Gründerinnen und Gründern arbeiten kann. Und für mich, und ich habe heute einen spannenden Post dazu gelesen auf LinkedIn von dem Harry Stebbings, 20VC, kennen vielleicht die einen oder anderen, krasser Typ, der ein Interview gemacht hat mit, ich weiß ehrlicherweise nicht mehr wem. Und der hat aber gesagt, sein Ziel ist es nicht, dass er bekannt ist und dass die Leute in 100 Jahren an seinen Namen erinnern, weil es ist vollkommen wurscht und es ist ja für mich vollkommen irrelevant. Aber ich habe so für mich ein bisschen als Lebensziel definiert, dass die Dinge, die ich mache, tatsächlich so gut wie alle Dinge, die ich mache, einen Impact hinterlassen auf Menschen, auf Systeme, auf Planeten, um es ganz groß zu denken. Also man merkt, okay, ich habe meine Zeit auf dieser Welt irgendwie ganz gut genutzt. Und da ist das eine Vehikel FundF und da gibt es vielleicht noch ein paar andere Initiativen, die noch nicht ganz publik sind und ein paar Spaßprojekte on the side, weil ich bin definitiv eine Person, ich brauche so ein paar Dinge, die ich nebenbei mache, die jetzt keinen großen Teil meiner Zeit ernehmen, aber die mir einfach Spaß machen und die mit Menschen zu tun haben und wo ich auch mit Menschen zusammenarbeiten kann, die wieder ähnliche Werte teilen und einfach einen ähnlichen Zugang zum Leben haben. Das heißt, viel vor, sehr viel vor und ich freue mich aber ehrlicherweise, wenn es dann irgendwann mal Sommer wird und ich hoffentlich meinen ersten richtigen Urlaub seit Vollzeit Female Founders machen kann.
Es wäre nur interessant für uns zu wissen, wie gehst du mit Erfolg um? Also feierst du deine kleinen Erfolgserlebnisse? Vielleicht kannst du uns einen kurzen Mindset-Einblick geben.
Voll gern. Ich finde, Erfolge feiern ist nämlich tatsächlich so wichtig. Manchmal vergisst man es. Vor allem, wenn ein Erfolg passiert und man weiß eigentlich schon, dass der kommt. Ich kann euch ein Beispiel geben und das war für mich echt im Nachhinein, denke ich mir so, warum? Wir haben unseren Fonds bekannt gegeben, also wir haben unterschrieben, also es passiert nämlich so, die Investorinnen und Investoren schreiben die Unterlagen, unterschreiben die Unterlagen und man sammelt das dann alles zusammen und unterschreibt dann oder macht die Gegenzeichnung an einem Tag. Und das war bei uns 5. Oktober letztes Jahr. Offiziell gelauncht haben wir den Fonds dann Ende Oktober und es war einfach viel. Also wir waren überall, wir waren irgendwie auf der, also Headliner bei Sifted, was für uns schon so, oh mein Gott, Headliner bei Sifted. Ja, es ist wirklich irgendwie so der Ritterschlag in der Startup-Szene ein bisschen. Haben da total viel Aufmerksamkeit gekriegt und haben aber immer weitergemacht und schon kurz gefeiert, irgendwie angestoßen etc. mit dem Team, weil vor allem das Feiern mit dem Team ist uns sehr wichtig. Bei uns im Gründungsteam, also Nina und mir, wir lassen das meistens ein bisschen so unter den Tisch fallen. Und haben dann gesagt, okay, wir machen auch ein Event, wo unsere ganzen Investoren und Investoren zusammenkommen. Und haben das ehrlicherweise ein bisschen so als Pflichtprogramm gesehen. Nicht als Kür für, wir haben was erreicht, sondern echt das, okay, das macht man halt. Und dann war dieses Event und das war im Februar. Und wir waren so, ja, okay, dann sind wir da und total strukturierter Ablauf etc. Und das machen wir und dann gehen wir heim und morgen geht's weiter. Und dann stehen wir bei diesem Event und das sind unsere Investoren und Investoren, die haben teilweise ihre Kinder mitgebracht, Partnerinnen und Partner. Und du hast einfach gemerkt, da ist irgendwie so ein Movement da und die Leute freuen sich und sind so happy und freuen sich für uns. Und ich mir nur gedacht, warum habe ich meine Familie nicht eingeladen, warum habe ich irgendwie meine Freundinnen und Freunde nicht eingeladen, weil es ist ein big thing. Aber wir waren halt so in unseren operativen Themen, unseren Prozessen und schon wieder am Arbeiten, am nächsten Schritt, dass wir eigentlich das viel zu wenig realisiert haben, was da passiert vorab und dann aber, als es soweit war, doch total genossen haben, weil das einfach total schön ist, wenn du merkst, da passiert einfach was und du kannst einen Beitrag dazu leisten, dass Leute eine gute Zeit haben und sich einfach darauf freuen und freuen, dass sie Teil von etwas sind. Aber das heißt, das ist ein Punkt, an dem wir konstant arbeiten. Nina und ich geben uns jetzt regelmäßig High Fives, wenn irgendwas Cooles passiert, um ein bisschen Leichtigkeit in das ganze Thema zu bringen. Ich feiere aber tatsächlich meistens, also entweder mit Essen und Trinken, das ist mein größtes Hobby, gut essen, gut trinken oder kochen und immer mit Menschen. Oder wenn es echt was ganz Großes ist, aber was ganz Großes positiv, dann brauche ich auch sehr viel Ruhe in Wirklichkeit, um das alles irgendwie mal sacken und setteln zu lassen. Ja. Mindset-Einblick beendet.
Ja, dann ist das auch ein gutes Schlusswort gewesen. Wir sind jetzt eh schon am Ende unseres Podcasts und jetzt vielleicht nur zum Schluss, dass wir den Zuschauerinnen, dass du denen einen kleinen Tipp mitgeben kannst. Was ist ein Tipp für angehende Gründerinnen und Gründer? Was würdest du denen mitgeben?
Ich würde sagen, sich tatsächlich gut zu überlegen, wo will man hin mit dem Unternehmen? Also was ist das Ziel und was will man persönlich erreichen? Also ja, was ist die eigene Version? Aber auch, will ich das nächste Unicorn bauen oder will ich das nicht? Will ich langfristig unternehmerisch aktiv sein und vor allem, mit wem will ich das machen? Also ich glaube, das ist warum und die Frage, mit wem sind die alleressentiellsten? Und da muss man sehr stark in sich gehen und sehr, sehr ehrlich zu sich selber sein. Und alle Wege sind okay. Aber es muss halt für einen selber passen und es muss vor allem sehr, sehr langfristig passen, weil ein Unternehmen aufzubauen und Erfolg zu haben, das geht nicht über Nacht, aber wenn man das manchmal das Gefühl hat, das ist so, das geht nicht in einem Jahr, nicht in zwei, nicht in drei, sondern das sind 5 bis 10 Jahre, die man da investiert. Und das muss man sich einfach bewusst machen, dass das halt bedeutet, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen für bestimmte Dinge, aber Entscheidungen gegen bestimmte Dinge. Und damit muss man wahrscheinlich auch umgehen können.
Liebe Lisa, vielen Dank für das heutige Gespräch und den aufschlussreichen Rückblick und auch Einblick von dir als Person. Vielen lieben Dank.
Danke für die Einladung.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert unseren Channel für weitere spannende Gründungsstories, Wissen und Facts. Danke fürs Einschalten und wir sehen uns beim nächsten Event des Ideentriebwerks.